Und ich lese euch die Weihnachtsgeschichte nach der neuen Genfer Übersetzung. Die ich euch hier vorlese, steht im Lukas 2, vom 1. bis zum 21. Vers. Die Geburt Jesus. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um dort sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einmal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen und denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef, bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrön dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das sind Verse aus dem Jesaja 9, wo wir gehört singen und jetzt auch noch gehört, ausgesprochen, geredet. Ich möchte heute kurz eine Umfrage machen. Eine Umfrage von euch allen. Ich möchte gerne wissen, was gibt es, was grösser ist als Gott? Dürft ihr es laut sagen? Nichts. Ja, es gibt nichts, was grösser ist als Gott. Aber jetzt müssen wir die Frage noch etwas anders stellen. Was gibt es, wo Menschen als grösser als Gott halten?
Sich selber.
Sich selber, jawohl. Also unser Verstand zum Beispiel, Immanuel Kant oder die Aufklärung. Regierungen werden oft als grösser gehalten als Gott. Und der Jesaja hat in seinem Buch, das er im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben hat, eine ganz interessante Auflistung gemacht, wo ich denke, das sind alles die Sachen, die uns Angst machen. Und wenn Gott das Grösste ist und wir auf Gottes Seite sind, vor was müssten wir eigentlich noch Angst haben? Vor nichts. Es gibt keinen Grund für irgendwelche Angst zu haben, weil wir wissen, wir sind in dieser Hang von Gott geborgen. Die Weihnachtsgeschichte, die wir gerade gehört haben, jetzt, die redet davon, dass der Jesus Christus gekommen ist und das hat die Welt total verändert, wenn man vielleicht äußerlich dann zumal nicht viel gemerkt hat. Es hat doch alles zusammen total verändert, weil plötzlich jetzt etwas ist da gewesen, wo man hat gewusst, das ist das Allergrösste. Und die, die darauf vertraut haben, die haben Frieden ins Herz bekommen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Dort, wo die Menschen den Gott haben angenommen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Es steht da im Johannesevangelium ganz am Anfang. Die haben den Frieden ins Herz bekommen und leben seither mit dem Frieden. Aber jetzt müssen wir gleich noch kurz schauen, was der Jesaja hat aufgelistet, was uns Angst macht. Er sagt nämlich da hier im Kapitel 5, wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen reihen, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaoth. Fürwahr, die vielen Häuser sollen veröden und die großen und feinen leer stehen. Denn 10 Morgen Weinberg sollen nur einen Eimer geben und 10 Scheffel statt. Es saht nur einen Scheffel. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt und haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Darum wird mein Volk weggeführt werden, unversehens, und seine Vornehmen müssen Hunger leiden und die lärmende Menge Durst. Daher hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, das hinunterfährt, was da prangt und lärmt, und alle Übermütigen und Fröhlichen. So wird gebeugt der Mensch und gedemütigt der Mann, und die Augen der Hoffärtigen werden erniedrigt. Aber der Herr Zebaoth wird hoch sein im Gericht und Gott der Heilige sich heiliger weisen in Gerechtigkeit. Da werden dann Lämmer weiden, wie auf ihrer Trift und Ziegen sich nähren, in den Trümmerstätten der Hinweggerafften. Wehe denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen, er lasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir sehen, es nahe und treffe ein der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer, Rauschtrank zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen, denen, die im Recht sind. Darum wird des Feuers Flamme Stroh verzehrt und Stoppeln vergehen, und Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen, und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Weh denen, die unrechte Gesetze machen und den Schreiben, die unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben, am Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute werden. Der Jesaja hat hier ein Zustandsbericht eigentlich gegeben vom Volk, wie er es erlebt hat im 8. Jahrhundert vor Christus, wo all diese Unarten sind da gewesen und vom Frieden mit Gott nicht viel ist rum gewesen. Man hat all diese Sachen grösser als Gott angeschaut, weil man nicht mehr darauf vertraut hat, dass der Gott in allen Situationen helfen kann und dass eigentlich gar nichts an ihm vorbeigeht. Der Jesaja hat wegen dessen den Auftrag bekommen von Gott, eine ganze Reihe von Prophetien zu schreiben. Prophetien, die sich nachher erfüllt haben, also zum Beispiel wie die, die wir gerade gelesen haben, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht. Und vielleicht können wir das heute klären, was ist das für ein Volk, das das grosse Licht hat gesehen? Oder hat können gesehen? Es ist nicht so schwer. Ja, es sind die Juden. Die Juden waren in der Angst, eben gerade aus den Gründen, die man jetzt der Jesaja hat aufgezählt. Und er hat gesagt, das wird nicht so bleiben, sondern sie sehen ein grosses Licht. Und das Licht, das hat der Jesaja jetzt durch das ganze Jesaja-Buch entwickelt. Es ist nicht möglich, Ihre Predigt das darzustellen, aber ich möchte Ihnen heute Morgen ein paar Schlaglichter zeigen, wie der Jesaja dem Volk gang wieder hat gesagt, schaut, es kommt hier Gericht und es kommt da Gericht, aber meine Gnade ist darüber aus, ich gebe immer wieder die Hang denen, die darauf eingehen, die umkehren, die dürfen etwas Grosses erleben. Und so ist es eben nicht nur dann gewesen mit dem Volk Israel, weil das hat sich weitergezogen,
mit dem Kommen von Jesus Christus, mit dem Evangelium, mit dem, dass er unter uns gelebt hat, unter uns hat Wunder da, unter uns gestorben ist und auferstanden zu einem neuen Leben und sich hat in den Himmel gesetzt, zur Rechten vom Vater, wo er jetzt für uns betet. All das hat sich weitergezogen. Das Licht, das das Volk dann gesehen hat, das Licht, das leuchtet noch heute. Und dort hier, wo Menschen das Licht haben angenommen, dort hier wird es eben zum Herzensfrieden, zu das, wo Menschen aus der Angst rausbringt. Gerade wenn wir von der Angst reden, dann hat der Jesaja etwas ganz Eigenartiges gesagt in seinem 42. Kapitel. Ich probiere euch das kurz zu zeigen. Das ist so eine von den grossen Stellen, wo man auf Anhieb gar nicht so recht scheint zu verstehen. Er tut dort hier nämlich von seinem Knecht reden, von diesem Gottesknecht. Also, das ist nichts anderes als das Kind, das geboren ist und wo Gottvater, Ewigvater, Friedenfürst heisst. Das Kind, das sagt er, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Und dann sagt er dort hier, die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckrige zur Ebene. Das will ich tun und davon nicht ablassen. Hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Wer ist so blind wie mein Knecht? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Versteht er das? Wieso sagt er jetzt vom Messias, wer ist so blind wie mein Knecht? Und preist die Blinden und sagt, denen werde ich den Weg zeigen. Denen werde ich etwas zeigen, wie sie können laufen auf Strassen oder auf Steigen, die sie nicht kennen. Aber ich werde sie führen und ich werde nicht davon ablassen. Blindheit ist hier positiv gesehen im Sinn von, dass man nicht auf das schaut, was alles um uns herum ist, sondern sich auf einen konzentriert, nämlich auf einen ewigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ewig Treue hält und das Werk von seinen Händen nicht fahren lässt. Auf den sollen wir schauen, auf alles andere blind werden. Im Wissen, bei ihm sind wir sicher, bei ihm sind wir geborgen, bei ihm haben wir Weg, auch wenn der Weg vielleicht menschlich wie ungangbar oder nicht so scheint, dass man ihn irgendwie gehen könnte. Er sagt hier, das Volk ist beraubt und plündert. Sie sind alle gebunden in Gefängnissen und verschlossen in Kerker. Sie sind zur Beute geworden und es ist kein Retter da. Sie sind geplündert und es ist niemand da, der sagt, gib das wieder raus. Der Jesaja beschreibt hier einen Zustand der Menschheit, der nicht nur für die Juden dann zum Halt gegolten hat, sondern wohl für uns gilt. So viele Sachen, die wir gelernt haben in der Schule, im Leben, so viele Sachen, die an uns hergetragen sind, gehen davon aus, dass es ganze Haufen Sachen gibt, die grösser sind als Gott. Und wir wollen uns Möglichkeiten und Wege zeigen, wie dass man besser leben kann. Und da gibt es so Ratgeber 7 Schritte zu einem erfüllteren Leben oder irgendwie so irgendetwas, was uns von dem wegnimmt, wo Gott gesagt hat, von ihm wegnimmt und uns in Gefangenschaft führt. Darum ist Blindheit hier positiv. Der Knecht Gottes ist so blind, dass er im Neuen Testament sagt, ich erzähle euch nichts, als dass ich meinen Vater höre sagen. Und ich tue nichts unter euch, was ich nicht meinen Vater gesagt tue. Und so sind die Wunder und die, all die Sachen, die Jesus Christus gemacht hat, sie drum gewesen und dafür gewesen, weil der Vater das vorgezeigt hat und er hat es einfach gemacht in der aktuellen Situation. Jetzt heisst das natürlich für uns, dass wenn wir das Gleiche tun wollen, und Jesus Christus hat ja seinen Nachfolger bevollmächtigt und hat gesagt, sie werden die gleichen Wunder tun, die ich hatte, aber sie können es nicht aus sich heraus, sondern sie müssen immer wieder auf den schauen, der vorangegangen ist, auf den blinden Knecht. Und von ihm her anfangen zu leben, sich Gedanken von ihm her füllen. Und wir leben in einer Welt, wo wir berieselt werden von tausend Sachen und wo sehr manches uns von dem, was Gott eigentlich gesagt hat, wegzieht. Und wir vergessen, dass er der ist, wo eben der ewige Vater, der Friedenfürst, dass er der ist, wo der Gottheld ist, der, wo eigentlich alleine alles in allen kann bewirken kann. Und was wichtig ist, dass wir ihm sein Leben hergeben. Unser Leben hergeben, dass er in uns Gestalt nehmen und wirken kann und uns so von der Angst von dem, was uns umgibt, befreit. Es ist manchmal gar nicht so einfach, wie das wir das leben sollen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, zu wissen, wie lebe ich denn da sitze. Ich probiere euch ein Beispiel zu geben, das ganz neu ist eigentlich. Ihr wisst alle, am 7. Oktober ist eine furchtbare Tragödie über die Welt gegangen in Israel, wo die Terrororganisation Hamas ungefähr 1400 Kinder und Frauen und Männer hat richtiggehend nicht nur hingerichtet, sondern geschlachtet. Und es hat einen riesen Aufschrei gegeben, ein Moment. Aber ist das genug gewesen, der Aufschrei? Es ist gegen Menschen gegangen, gegen jüdische Menschen. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es denn eigentlich seit Jahre, seit Jahrhunderten in unserer Welt der Antisemitismus, der Hass von jüdischen Menschen. Und es ist ziemlich eindeutig. Wir können nicht gegen Gott kämpfen. Also Menschen können nicht gegen Gott kämpfen, weil er entzieht sich uns. Er ist nicht materialisiert in dem Sinn, dass wir gegen ihn könnten losziehen mit einem Sturmgewehr oder mit irgendwelchen Waffen oder sogar mit der Atombombe. Wir können ihn nicht fassen und trotzdem wissen wir alle, der Paulus sagt es im Römerbrief, wir wissen alle, dass er da ist, dass er existiert, dass er eigentlich der Schöpfer ist von dieser Welt. Und jetzt hat der Gott von Himmel und Erde, der hat eine Nation adoptiert als sein Volk. Und das war das Volk Israel gewesen, unter dem Abraham. Das ist zum Gottesvolk geworden. Und er hat sich zu diesem Volk verschrieben. Und jetzt liegt es natürlich auf der Hand, dass man, wenn man so viele Sachen hat, wo man denkt, sie seien grösser als Gott, dann ärgert einem den. Und man möchte gegen ihn ziehen und darum zieht man gegen die, die zu ihm gehören. Gegen sein Volk. Und jetzt haben wir ein Problem als Christen. Wir sind nämlich durch das, dass wir zu Jesus Christus sind gekommen, durch das, dass wir ihn als unseren Erlöser haben angenommen, sind wir eingepfropft worden in den Ölbaum von Israel. Und jetzt sind die Juden unser Halbgeschwister. Also wir sind verkappte Juden. Und zwar einfach, weil wir auch zu diesem Gottesvolk gehören, zum neutestamentlichen Gottesvolk. Und da habe ich mich gefragt, wie müssten wir denn eigentlich auf so eine Schreckenstat reagieren? Müssten wir Briefe schreiben? Ich stelle das als Frage, ich gebe keine Antwort darauf. Müssen wir Briefe schreiben? Sollten wir den Bundesrat bestürmen? Sollten wir uns ins Zeug legen und sagen, was ist das, etwas Blödes, dass ihr noch darüber redet, ob man das palästinensische Hilfswerk jetzt noch weiter unterstützen sollte oder ob man einen Schnitt machen sollte. Und obwohl das man weiss, es ist öffentlich, wir weiss es in der UNO, wir weiss es überall, dass Hilfsgelder für Palästinenser immer dort hergehen, wo sie nicht hergehören, nämlich zu dieser Hamas. Oder zu der PLO, zu dieser Organisation. Und dass die echten Palästinenser, wo sicher Menschen gibt darunter, die Not leiden und die übel dran sind, die überkommen eigentlich das nicht. Und jetzt ist meine Frage, müssten wir da nicht viel aktiver werden? Es ist nämlich noch verrückt, dass die sonst aktiv sind, alle feministischen Vereinigungen, alle Kinderhilfswerke, die sonst uns probieren, das Geld aus dem Sack zu ziehen, mit Kindern mit grossen Augen. Und ich bin gar nicht dagegen, dass man Kinder unterstützt, muss mich nicht recht verstehen. Aber die haben alle zusammen geschwiegen. Ja, sie haben zum Teil nicht nur geschwiegen, sondern es hat sogar Verlautbarungen gegeben, dass man hat gesagt, ja, es ist nicht ein Unrecht, wenn man jüdische Frauen vergewaltigt, weil die es nicht anders verdient. Und von dem her ist es absolut eine Unmöglichkeit, wie die Welt reagiert und wir müssen uns fragen, was könnten wir tun? Wie stellen wir uns auf die Seite von dem Mann aus Nazareth, der für die ganze Welt am Kreuz von Golgatha ist gestorben? Wie stellen wir uns auf die Seite, nachdem dass wir sein Heil haben erlebt? Und er tut das im 53. Kapitel vom Jesaja-Buch, tut der Jesaja das seinem Volk, hier geht es jetzt nur um die Juden zuerst einmal, tut er das darstellen und sagt, er hat unsere Krankheiten getragen und hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm.
auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser alle Sünde auf ihn. Der Jesaja versucht uns zu zeigen, wie Gott seine Arme ausstreckt. Für alle Menschen, auch für Hamas. Aber die Frage ist, wie sollen wir denn reagieren? Ist es recht, dass wir einfach schweigen? Haben wir uns so gefangen von dem, dass wir sie in Verruf kommen? Ich hatte das Gefühl, Christen, das sind komische Menschen. Und wir haben uns einfach so ein bisschen ducken, wir haben uns zurückgezogen, wir haben uns aus der Politik verabschiedet, grosslängbitzen. Und wir sind relativ stumm geworden. Und meine Frage ist, ist das richtig? Es wäre gut, wir würden das einmal diskutieren. Wir würden einmal schauen miteinander, wo könnten wir denn ansetzen, was könnten wir tun, für irgendetwas zu verändern in der Nachfolge von dem, was für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wir werden in diesem nächsten Jahr ein paar Mal uns mit Nachfolge beschäftigen. Aber ich werde das einfach jetzt mal so sagen und euch ermutigen und mich ermutigen. Weil ich stelle das an mir fest, dass ich manchmal Sachen für grösser halte als Gott. Immer dort, wo ich denke, da kann einfach niemand helfen. Das ist eine unlösbare Situation. Es gibt keinen Ausweg. Sobald ich das denke, halte ich Sachen grösser als Gott. Weil mit Gott gibt es immer einen Weg. Nicht immer findet man ihn sofort. Aber Gott hat noch nie eine Schlacht verloren. Es gibt ein Lied da in diesem Büchlein, wo in einer Strophe drin heisst, er verlor noch keine Schlacht und wird nie verlieren, denn mit unbegrenzter Macht kann er Kriege führen. Und das Volk von Gott soll getrost sein, auch wenn der Wind noch so tobt und wenn die Welt noch so übel ist und das Wehe vom Jesaja drüber steht, auch wenn es alles so ist, Gott hat Weg. Ich möchte schließen mit zwei Beispielen. Es sind Beispiele aus der Bibel. Der Sadrach, der Mesach und der Abednego. Sie waren Freunde von Daniel. Sie waren in der Gefangenschaft in Babylon. Und der Nebukadnezar hat gerade einen grossen Wahnsinnsanfall und hat ein Standbild errichtet. Und alle hätten sich vor diesem Standbild verneigen sollen. Und wer das nicht macht, der soll in einen Ofen geworfen werden. Und der Sadrach und der Mesach und der Abednego, die waren bei diesem Standbild und auf das Zeichen hätten sich alle sollen verneigen und die drei sind bockstill geblieben stehen. Sie haben nicht probiert zu bescheissen. Jüdische Menschen sind meistens nicht so gross. Vielleicht hätten sie noch ein bisschen ein Buckel machen müssen. Aber sie haben es gar nicht probiert, sondern sie haben dem Nebukadnezar ins Gesicht gesagt, der Gott, den wir ihm dienen, der kann uns sehr wohl von deinem Hang und von deinem Öffentlichen retten. Aber wenn er es nicht will tun, dann musst du trotzdem wissen, dass wir nur dem Gott dienen und unser Knie vor dir nie werden beugen. Der Nebukadnezar hat eine riesen Wut im Bauch verspürt. Und er hat gesagt, tut den Ofen 7-mal heißer machen. Und sie haben es gemacht.
Und zur Folge hat das gehabt, dass die Soldaten, die jetzt die drei haben müssen, in den Ofen werfen, die sind dabei krepiert. Die sind ums Leben gekommen, weil so heiß war der Ofen. Ich weiss nicht, wie der ausgesehen hat, aber wahrscheinlich waren sogar die Wände glühend. Offensichtlich hat man ja nämlich auch die Reichen gesehen in den Ofen. Und der Sadrach, der Mesach und der Abednego, die sind mit einem weiteren Mann in diesem Ofen rumgelaufen und haben offensichtlich miteinander geredet. Und der Nebukadnezar ist bleich geworden und hat ihn gerufen und hat gesagt, sie sollen rauskommen. Weil der, wo zusätzlich ist drinnen gewesen, ist offensichtlich Jesus Christus selber gewesen. Die drei Männer, die haben darauf vertraut, dass sie mit ihrem ganzen Leben und Sein Gott als grösser anschauen als alles andere und sie sind nicht zu Schande geworden. Ein weiteres Beispiel ist der David. Der David war noch ein Teenager. Oder vielleicht geht ein bisschen mehr. Vielleicht war er schon 20, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war er noch sehr jung. Und Saul hat gegen die Philister Krieg geführt. Und da war der grosse Riesenmann Goliath da. Und hat der Gott von Israel verhöhnt. Und niemand aus dem israelischen Heer hat gegen den Goliath kämpfen, weil eben der ist wahrscheinlich etwa 3,5 Meter gross gsi und ein richtiger Ries. Ein Überbleibsel von den Nephilim vielleicht, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall hatten alle Angst vor dem. Und dann ist der David gekommen, ins Lager, mit irgendetwas hat er müssen bringen und hat gesagt, was? Der unbeschnittene Philister da, der redet so über unseren Gott. Geht gar nicht. Ich will gegen den kämpfen. Der Saul ist auch wieder bleich geworden. Und gesagt, denk daran, wer du bist, David. Du bist noch so ein halber Bub. Und die Rüstung vom Saul hat er sollen anprobieren. Und der David war gar nicht wohl drin. Er konnte sich kaum bewegen. Und dann hat er gesagt, im Namen von Gott will ich den konfrontieren. Und er hat seine Steinschleuder genommen. Er hat gesagt, ich habe gegen einen Bär gekämpft. Ich habe gegen einen Leu gekämpft und Gott hat mir beide Mal den Sieg gegeben. Wäre doch gelacht, wenn nicht der unbeschnittene Philister, der da so schlecht über unseren Gott redet, auch zu Fall wäre, könnte kommen. Und so ist er in Krieg gezogen gegen Goliath und hat ihn besiegt. Nicht, weil der David so gut war. Und wenn ihr heute jetzt nach Israel schaut und sie euch sagen, wie Sieg um Sieg eigentlich hatten, dann sollten wir nicht denken, dass die so gut sind. Die sind schon gut, aber nicht so gut. Weil wir wissen, dass sich Militärexperten heute noch weigern, die israelischen Kriege angefangen mit dem 1948 und nachher 67 und 73. Sie wollen die nicht analysieren nach militärischen Gesichtspunkten, weil es eigentlich nicht viel zu sagen gibt, weil das sie so nach militärischen Gesichtspunkten das zu analysieren, müsste man sagen, ja, die ägyptische und arabische Armee und so, die hätte müssen gewinnen. Es ist nicht einzusehen, wieso, dass in diesem Krieg 48 nach der Unabhängigkeitserklärung gerade. Es ist nicht einzugehen, wieso dass die einen Sieg errungen haben. Und es gibt nur eine Erklärung. Über natürliches Eingreifen. Und das übernatürliche Eingreifen hat es gelingen gegeben. Und so ist manchmal schon bei uns, wenn uns etwas ganz gut gelingt, ist es nicht immer, dass wir so tolle Menschen sind, sondern sehr oft hat Gott einfach das Gelingen gegeben. Und dem Gott möchte ich euch ermutigen, an dieser Weihnachten 2023, tun wir dem Vertrauen. Es kommen nicht schöne Zeiten auf uns zu. Ich glaube, man muss kein Prophet sein, ich bin auch keiner. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, da kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Mit all dem Gestürm, das ist auf der ganzen Welt. Gestern Abend habe ich gerade gehört, dass Deutschland kurz vor einem Generalstreik stehen. Ich weiß nicht, ich habe das nicht überprüfen, ich habe es nur gelesen. Also es können schwierige Sachen auf uns zukommen. Und ich möchte heute euch zurufen und mir selber zurufen. Unser Gott ist grösser. Das Kind, das uns gegeben ist, wo der Name Gott hält, ewig Vater, Friedenfürst hat, das Kind ist in der Kontrolle von der ganzen Welt. Es ist kein Kind mehr. Es ist unser Herr Jesus Christus, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der auferstanden ist und jetzt zur Rechten vom Vater sitzt und darauf wartet, für den Himmel aufzureissen und wiederzukommen, für seine Gemeinde zu sich zu holen. Er ist der, dem wir müssen, ihm blind vertrauen, für alles andere blind werden und ihn ehren und anbeten. Amen.